Heute im Podcast die international erfolgreiche Künstlerin Inisa Armani. Ich freue mich riesig, diese Aufnahme mit ihr gemacht zu haben, denn sie ist für mich eine der inspirierendsten Personen in Deutschland. Nicht nur, weil sie es immer wieder schafft, sehr ernste Dinge mit ihrer Kunst zu verbinden, sondern auch, weil sie sich stark für Minderheiten einsetzt und damit einfach vielen Menschen eine Stimme gibt. Ich kann vorab sagen, dass das die bisher längste Folge ist und ich zugleich wohl den kleinsten Redeanteil ever habe. Das zeigt aber eigentlich nur, wie viel diese Frau zu erzählen hat. Also, viel Spaß mit der Folge.
Ich gebe das, was ich weiß, was auch viele Fehler haben kann, gebe ich weiter. Herr Friedmann hat was sehr Schönes über mich gesagt und ich dachte, das trifft's gut. Er hat gesagt, Sie sind eine sehr gute Übersetzerin. Sie übersetzen Themen und Dinge so,
Verständlich,
dass Leute das verstehen. Und ich dachte, boah, das ist schön. Und das Gefühl habe ich wirklich oft. Also ich mache ein Video manchmal und Leute schreiben mir wirklich zu Hunderten, manchmal, je nachdem, wie viel Reichweite das Video hat, zu Tausenden, dass sie sagen, Inisa, ich habe es wirklich bis eben noch nicht verstanden gehabt. Also ich habe zum ersten Mal gerade so die Erklärung so bekommen, dass ich Kraft habe, warum das schwierig ist, das Wort. Oder Kraft habe, warum das und das wichtig ist.
Willkommen bei Normal Gets You Nowhere. Mein Name ist Melvin Lamberti und ich treffe mich regelmäßig mit inspirierenden Menschen, die mir von ihren persönlichen Meilensteinen berichten und erzählen, was sie antreibt. Außerdem teile ich in diesem Podcast meine eigenen Gedanken zu diversen Themen, die mich und vielleicht auch dich beschäftigen. Das Gespräch soll dich inspirieren, dass auch du deinen individuellen Weg gehst. Also, viel Spaß mit dem Podcast. Normal Gets You Nowhere, Folge 14. Wir sind hier in Offenbach mit Inisa Armani. Inisa, schön, dass du da bist.
Melvin, ich freue mich sehr, 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 dass ich da sein darf.
Oder wohl eher, dass ich hier sein darf, bei euch in den Räumlichkeiten. Genau. Ist mir eine Ehre. Und wenn man dich jetzt anmoderieren sollte, dann würde man wahrscheinlich sagen, Stand-up-Comedian, Künstlerin, Filmemacherin, Autorin, Aktivistin. Was glaubst du denn, womit dich die Leute am ehesten, sag ich mal, in Verbindung bringen? Oder woher dich die meisten Leute kennen?
Ja, also ich glaube, auf jeden Fall, die meisten kennen mich immer noch vom Stand-up. Also wenn ich jetzt so Masse Deutschland denke, glaube ich, sind das die meisten, die einfach immer noch sagen, oh, der Stefan Raab auftritt oder so. Andererseits, glaube ich, bin ich jetzt die letzten 2 Jahre so politisiert, dass viele, das finde ich immer sehr spannend, einfach sagen, ich folge dir, seitdem du so aktiv bist oder seit du so politisch bist oder ich folge dir seit dem Video, was du über das Thema gemacht hast. Und ich denke, also das ehrt mich sehr, weil meistens ist es ja so, wenn die Leute dich schon für eine Sache kennen, dann ist das sehr schwierig, die nochmal sozusagen nochmal neu zu überzeugen oder von einer anderen Richtung, die du plötzlich eingeschlagen hast, zu überzeugen. Und das finde ich sehr cool, dass inzwischen würde ich meinen, ich würde sagen, die Mehrheit meiner Follower zumindest, wenn man jetzt so diesen blöden Begriff gebraucht, aber einfach so technisch gesehen bei Social Media folgen mir eher für meine politischen Statements, als dass sie irgendwie noch hoffen, dass da noch Stand-up-Auftritte gepostet werden.
Okay.
Ich mache zwar noch, ich bin live auf Tour immer, aber ich poste sehr wenig Comedy.
Ja.
So. Aber ich liebe Stand-up. Also ich werde auch forever Stand-up machen, denke ich. Im Moment halt mit Fokus auf Englisch. Ich bin dieses Jahr wieder auf Englisch auf Tour ab September. Aber politische oder aktivistische oder gesellschaftliche, wie man es nennen mag, ist eigentlich, glaube ich, so mein Fokus im Moment, wenn man das so sagen kann. Weiß ich nicht.
Ja, da bin ich, glaube ich, bei dir. Wenn Leute einen erstmal für etwas kennen, dann musst du wahrscheinlich auch neue Leute gewinnen, die dich dann auch so ein bisschen für deine neue Richtung oder das neue Fokusthema kennen und am Ende fühlt sich das dann zusammen. Ich meine, glaube ich, über 1 Million Leute folgen dir auf Instagram.
Ja.
Das ist ja schon eine große Audience. Und jetzt bist du ja auf Tour gewesen. The German Girl.
Ja.
Da eine kurze Frage. Wie oft hat dich jemand gefragt, ob du Inisa Armani bist?
Okay, der ist neu. Den hat jetzt keiner gefragt. Ich glaube, hat noch nie jemand irgendwie gefragt oder gesagt oder so. Aber der Titel ist ja, der ist ja auch ein politischer Titel. Also der ging ja gar nicht. Ich glaube, du hast das damals ganz süß, daran erinnere ich mich noch, als wir uns das erste Mal gesehen haben in Bremen oder beziehungsweise das erste Mal so zur Natur von mir kamst. Und dann hatte ich irgendwie genau darüber gesprochen, dass ich das Gefühl habe, dass ich als Mensch mit Migrationshintergrund nie so gesehen werde als unsere Enisa. So, dass mir das, heute ist mir das egal, irgendwie ist mir gar nicht mehr so wichtig. Aber mir ist es am Anfang aufgefallen, dass halt, wenn ich was erreiche, egal was, oder auch wenn ich was Schlechtes mache, nicht so dieses Gefühl ist, ey, unser Mädchen Enisa, so eine Deutsche von uns, eine von uns, boah, die ist gerade die Erste auf mit einem internationalen Netflix-Special oder die ist die Erste, die gerade das, oder sie hat gerade Scheiße gebaut, egal was. Ja. Sondern es ist immer so, die Iranerin, die, es ist so ein bisschen so gefühlt, also ich habe einfach nie mal gelesen, ey, unsere Enisa ist gerade in New York, so und so. Ja. Und es wurde über mich, also nicht, weil nicht über mich geschrieben wurde, es wurde über mich geschrieben, aber immer so gefühlt so die Frau mit dem iranischen Hintergrund, die so, und das, und dann weiß ich noch, hast du einen Post gemacht, das weiß ich noch, nach der Show haben wir so ein Foto zusammen gemacht und hast du geschrieben, stolz auf unser Mädchen, so, das, da erinnere ich mich. Und das war halt inzwischen, also manchmal musst du auch Sachen dann einfach so overcome, also im Sinne von, heute löst das in mir gar keine Wut mehr aus oder Trotz oder so, sondern ganz im Gegenteil. So, ich bin inzwischen so mit anderen Aktivisten in Deutschland so connected und wir haben so, kriegen auch sehr viel Backup und wir kriegen auch sehr viel einfach, die Leute stehen hinter uns gefühlt und das hat sich so natürlich ergeben. Also ich musste nicht so mit Trotz und Wut, habe ich viel, aber jetzt habe ich das Gefühl, dass die Gesellschaft einfach wacher und versteht sowas. Und deswegen hatte ich damals die Tour The German Girl genannt, weil mir einfach aufgefallen ist, so dass ich halt nie so gesehen werde, als ey, das German Girl hat gerade, sie ist gerade die erste Deutsche. Aber wenn irgendwie eine Fußballerfrau irgendwo was Blödes oder was Gutes, aber da steht dann unsere Leni, unsere Julia, unsere Julia. Und habe ich gedacht, Alter, so was muss ich machen? Und nicht, weil jetzt meine Achievements so groß sind, so, ja. Aber danach kamen ja tolle Sachen, weißt du, den Grimme-Preis und wirklich Sachen, auf die ich unfassbar stolz bin. Und heute habe ich aber das Gefühl, also ich lese jetzt immer noch kein unser Mädchen, aber so die Anerkennung oder wie die Leute mit mir sprechen oder wie die mich sehen, ist halt so, finde ich, ist sehr positiv. Also ich bin sehr dankbar dafür. Ich habe das Gefühl, ich muss mich nicht mehr tausendmal erklären, wer ich bin oder wie ich bin oder bitte leg dieses Vorurteil ab oder hallo, ich bin nicht nur die Nasen-OP oder so. Am Anfang hatte ich das viel, dieses Gefühl, dass ich bin immer so fremd in den Augen der Menschen.
Und dein Publikum bei den Shows, also du warst ja jetzt in allen großen Städten, in wie vielen Städten warst du?
Oh, ich weiß leider nicht, ich glaube 12 oder 15. Also ich habe meine Tour sehr reduziert. Ich habe ja früher so 30, 40 Städte gemacht, jede kleine Stadt. Aber dadurch, dass ich ja jetzt mit sehr viel Security unterwegs bin, können wir halt einfach wirklich die Hallen, übrigens egal ob groß oder klein, wenn unser Sicherheitsteam sagt, die zum Beispiel Notausgänge sind hier nicht so gelegt, wie wir das gerne hätten, die nächste Polizeistation, die nächste das. Also inzwischen, ich habe bei manchen Shows, nicht bei allen, habe ich bewaffnete Security. Und das kommt dann halt drauf an, wie viele Sachen reingekommen sind, wie viele Drohungen reingekommen sind. Und die sind krass. Also diese Leute.
Aufgrund deiner, also das, was du dann auf Social Media sagst, genau. Oder aufgrund deines Programms?
Nein, ich glaube, das ist aufgrund meiner Arbeit gegen rechts. Und da finde ich es sehr interessant. Ich wusste das gar nicht. Also ich wusste zum Beispiel nicht, dass du in Deutschland, du kannst nicht einfach so bewaffnete Security haben. Also du musst, das muss Gründe dafür geben und das, du musst dafür Genehmigungen einholen und so. Also du kannst nicht einfach so sagen, ich habe Leute, das ist anders als in Amerika. Und für die Städte, für die ich das hatte, die gehen die Wege ab vom Hotel zum Krankenhaus, vom Hotel zur Polizeistation, das ist halt wirklich, und ich würde das in meinem normalen Leben nicht machen, also egal wie sehr ich das Gefühl habe, weil es ist mir so, weißt du, also ich kann nicht zum Supermarkt gehen und mit vier Leuten, ich bin nicht die Bundeskanzlerin, so.
Oder Bushido.
Genau, also aber vielleicht macht er das auch zu Recht, keine Ahnung, ich kann nicht für die Leute sprechen, aber ich weiß, dass wir die Drohungen, die wir reinbekommen, wir zählen Instagram überhaupt gar nicht mehr mit, also nicht die Leute, die irgendwie auf Insta schreiben, wir kriegen dich oder wir bringen dich um, weil das ist so, weißt du nicht, ob da jetzt ein Achtjähriger sitzt oder weißt du nicht. Ja. Aber wir hatten eben, wir haben E-Mails bekommen, anonyme Briefe, anonyme E-Mails und so, und da ist es halt wirklich so, dass wir dann das dann irgendwann so ist, dass meine Stadt gewechselt habe. Also dass mein Manager, der trockenste Mensch auf der Welt, ist wirklich der unemotionalste, undramatischste Mensch, hat dann gesagt, ich möchte nicht mehr, dass du in dieser Stadt bist, weil die Leute wissen anscheinend, in welchem Viertel du wohnst. Und die, so, da sind einfach ein paar Sachen, die wirklich auch schon, und dann haben wir ein neues Sicherheitsteam gehabt und die haben dann einfach Städte, die ausverkauft waren, die ich geliebt, also ich gesagt, jetzt zum Beispiel Fürth, so eine ganz kleine Stadt, da spiele ich 2 Abende hintereinander ausverkauft und diese armen Mäuse, wollte ich gerade schon sagen, die sind immer Tag danach ausverkauft, weil die sind natürlich auch Freunde.
Ja.
Das sind wirklich ganz kleine Städte, da ist nicht eine Karte, nichts, nicht ein Stuhl, nichts. Und die haben wir dann halt, haben wir allen Leuten ihr Geld zurückgegeben und haben die Städte abgesagt. So, also das heißt, ich habe jetzt wirklich nur noch 12 Städte oder so große Städte gespielt in Deutschland.
Ja, krass. Ja. Also sich da dann auf die, auf das Witzige zu konzentrieren, ne, was der Inhalt ist, das ist dann ja wahrscheinlich auch immer so ein bisschen gar nicht so leicht. Ne?
Ja, also, das stimmt. Aber also das stimmt, dass ich so ängstlich geworden bin dafür, dass ich eine Frau war, die kaum Ängste hatte, was sowas angeht. Also keine Ängste vor Menschen und so. Ja. Ich habe jetzt Meet and Greets, wo die Leute abgetastet werden, wo die einen Personalausweis abgeben. Und wir hatten eine Show jetzt letztens, ich weiß nicht genau, wo das war, Düsseldorf, Köln, ich weiß es nicht. Oh, nee, Entschuldigung, Hannover. In Hannover war ein Herr da und hat mir mein Tourmanager schon gesagt, Enisa, erschreck dich nicht. Also es klingt jetzt sehr, also das, was ich jetzt gerade sage, ist pur Vorurteile, weil ich einfach, der sah optisch aus, als ob das nicht so, ich habe nicht so richtig die Verbindung zu mir herstellen können. Obwohl ich alle Altersgruppen habe, alle Backgrounds so, sah der Herr, so wie er gekleidet war und so optisch, dachte ich so, der ist jetzt so ein Fan von mir, dass er ein Meet-and-Greet-Ticket kauft, was ein teures Ticket ist. Ne? Und dann hat Arvid gesagt, aber der ist abgetastet, mach dir keine Sorgen. Und dann haben wir irgendwie, bin ich rein und dann haben wir Fotos direkt gemacht. Und der Herr hatte sein Handy, ist ja dann bei meinem Tourmanager, also bei meinem Team oder die Diana, somebody von meinem Team, hat sein Handy, macht ein Foto von uns. Und ich sehe im Spiegel, dass er in der Hand, was für mich aussah wie ein Messergriff, so ein schwarzes, was aus Leder in der Hand hat. Und das Handy kann es ja nicht sein, weil das hat ja die Diana in der Hand. Und ich denke, und ich war so überzeugt, Melvin, also das war so zum Beispiel ein Moment, mein Herz ist mir aus der Brust raus, weil ich war überzeugt, dass das ein Messer ist, weil wir ja so oft auch Fotos geschickt haben. Ich dachte, das ist ein Messer und der wird jetzt so einfach zustechen. Und ich wollte aber auch nicht so blöd sein und jetzt plötzlich den so wegschubsen oder nochmal rausgehen. Und so. Aber mir sind wirklich so die Tränen in die Augen geschossen vor Angst. Also nur Angst, Stress, Adrenalin. Und dann, der arme Mensch, ne, kam das Handy zurück vom Foto und es war einfach, kennst du diese Oldschool Hüllen, die man so aufklappt, so eine schwarze Leder-Handyhülle, die einfach für mich halt aussah. Und das sind diese Momente, wo ich begreife, dass ich inzwischen sehr ängstlich bin. Also zum Beispiel vor 2-3 Jahren, ich bin ja raus zur Autogrammstunde, ich habe jeden Menschen umarmt, ich habe jeden, wo Leute mir auch gesagt haben, umarm doch nicht jeden, du holst dir irgendwie, weißt du, einer hat eine Grippe, einer ist krank, das war noch vor der Pandemie, jemand hat es vielleicht erkältet, ich war auch immer erkältet nach den Show, weil ich bei der Autogrammstunde einfach 500 Menschen wirklich umarmt Foto. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich habe jetzt einfach andere Ängste, so. Und aber das ist okay. Und man darf sich dann auch nicht so verrückt machen. Also ich glaube, ich würde eher aus einem Land ausziehen, bevor ich jetzt denke, ich muss mit 4 Sicherheitsmenschen in den Supermarkt und so. Weil so kannst du nicht leben. Und das mache ich auch nicht. Also privat habe ich das gar nicht. Bei den Shows oder wenn ich irgendwo ankündige, wo Leute wissen, ich bin da, haben wir halt Sicherheitsleute. So, ja.
Du hast aber ja gesagt, natürlich ist es nicht wegen deinen Shows oder wegen deinem Programm, die aber ja inhaltlich schon auf die Themen auch einzahlen, die dich beschäftigen und du das einfach auf eine mega lustige Art und Weise rüberbringst, weshalb die Shows ja auch alle so gut besucht sind. Und deswegen, ich glaube, die Frage der Resonanz stellt sich gar nicht. Also wie da die Resonanz ist, das sieht man ja auch in deinen Stories, die du teilst. Also dass da so viele, gerade auch, glaube ich, Frauen, die einfach mega inspiriert sind.
Ich habe 50-50. Also echt? Ich habe mein Social Media als auch bei den Shows, wir haben ja so Statistiken, die wir dann bekommen, so manchmal haben wir Zähler, Counter und so, weil es für uns auch wichtig ist. Ja. Ich habe 51% Frauen, 49% Männer.
Krass.
Das ist mir auch wichtig.
Hätte ich nicht gedacht.
Ja, ich bin nicht so, ich glaube, überleg mal, guck mal, ich mache kaum so, sag ich jetzt so, will das auch nicht Frauensachen nennen, gibt es auch viele Männer, die das fantastisch finden. Ich mache kaum so Sachen wie, dass ich meine Kleider, und ich bin schuhverrückt und Kleider, ich will auch gar nicht so, das ist jetzt auch sehr Klischee, was ich sage, als wären alle Frauen Kleider verrückt und so, kann ja auch nicht so sein und bei Männern so sein, ist ja auch egal. Aber ich mache so viele Sachen, die man früher so eingeordnet hätte, als das ist sehr weiblich oder so, habe ich nicht. Also habe, glaube ich, Das mag das auch sehr.
Ja, weißt du? Also ich glaube auch, dass man sich da auch als Typ abgeholt fühlt. Ne, ich meine, cool, das ist ja auch der Sprachgebrauch und alles.
Ja.
Ich glaube, da gibt es schon auch ein Klientel, wenn man das so kennt, dann ist es halt super witzig. Wenn du es nicht so kennst, dann hast du vielleicht auch Leute, die das eine oder andere halt in dem Moment nicht so fühlen. Aber das hast du immer. Ne?
Kann sein, ja.
Also jetzt ist die Tour ja, also die The German Girl ist ja durch. Deswegen kann man da ja mal kurz auch so ein bisschen auf den Inhalt eingehen. Erzähl mal kurz ein bisschen ganz grob, worüber deine Show so handelt und wie so ein Skript entsteht. Weil ich glaube, also das ist eine Frage, die ich mir stelle.
Yeah.
Ist das so, okay, ich lasse mich jetzt ein halbes Jahr lang berieseln und nehme irgendwie alles auf und am Ende entsteht dann was Lustiges?
Genau.
Und ich muss das dann noch irgendwie ein paar Freunden vorher vorspielen, um ein Feedback zu kriegen? Oder wie läuft das ab?
Ja, bei mir ist es so, wie du es gerade gesagt hast. Also ich schreibe nicht, das habe ich früher gemacht. Ich habe früher Sachen geschrieben. Ganz am Anfang hatte ich bei meinem ersten Management, das ist so ein großes deutsches Comedy-Management gewesen, mit denen ich heute sehr kritisch bin. Also ich habe so, die halte ich für sehr schwierig als Management. Die machen auch Luke Mockridge und machen Atze Schröder und so. Und ich habe... die haben früher darauf bestanden, dass ich auch Autoren habe und die meine Sachen punchen. Punchen heißt, dass du zum Beispiel du schreibst und der kommt dann und sagt, ich habe noch einen guten Satz dafür oder so. Und wenn ich mir heute meine alten Sets anhöre, dann kannst du ganz genau hören, was ist Inisa und was ist nicht. Also zum Beispiel, wenn du dich erinnerst, ich habe irgendwann bei Stefan Raab dieses gehabt, dass ich gesagt habe, und was ich heute auch nicht mehr machen würde, weil nach meiner Sicht heute sehr sexistisch und sehr so Vorurteile pushend, aber so, guck mal, ich bin Iranerin und wir haben ja alle einen Lidstrich, der einmal um den Kopf geht und so, die Leute lieben das, ich finde es heute schwierig. Nach meiner Sicht heute denke ich, musst du unbedingt als Frau noch dieses Klischee pushen, wir Frauen sind eigentlich nur Lidstrich oder wir Iranerinnen sind nur das oder wir sind nur Nasen-OP oder es ist einfach auch nicht wahr. Also manche sind so nicht. Es kommt immer darauf an, welchen Kreisen du dich bewegst. So. Aber lassen wir das. Ich habe das geschrieben gehabt selber, also mit und wir haben einen Lidstrich, der einmal um den Kopf geht. Und dann hatte ich, der zweite Satz war irgendwas, wenn du da noch Glitzer drüber streust, dann würdest du denken, Harald Glöckler ist eine Perserin. So, also vom Gag. Also so. Und der Grund, warum das nicht von mir ist, warum ich das meine, ist gar nicht jetzt irgendwie, weil ich das irgendwie beleidigend finde oder schlimm finde, sondern Harald Glöckler war nicht mein Universe. Das ist nicht mein Universum. Ich würde in meinem Set nicht sagen Harald Glöckler, weil das nicht bei mir stattfindet. Ich würde vielleicht sagen Dennis Rodman oder so. Also, weißt du?
Ja.
Und heute finde ich, wenn man mich gut kennt oder wenn man meine Stand-Up-Shows guckt, dann kann man jetzt, wenn man die alten Sachen sagen, die Line ist nicht von Inisa. Sie würde das niemals sagen. Und ich weiß noch, wie das so Step by Step kam, als ich dann irgendwann den Comedy-Preis bekommen habe als beste Newcomerin, hat auch jemand eine Rede für mich geschrieben. Jahr später sollte ich jemanden ansagen, also habe ich eine Laudatio gehalten für den nächsten und da hatte jemand für mich geschrieben, also da hat mir ja der Atze Schröder so in Ausschnitt geguckt und dann habe ich irgendwie gesehen, dass sich in seinen Brille das spiegelt und ich weiß noch, wie ich zu dem Autor gesagt habe, so habe ich das komplette Ding gesagt, nicht böse sein, ich werde keinen Satz davon sagen, weil das bin ich nicht. Atze Schröder ist in meinem Universum nicht relevant. Das meine ich nicht böse, also nicht, dass er als Mensch oder seine Comedy nicht relevant ist, sondern das, womit ich mich beschäftige, da findet er nicht statt. Also warum soll ich da so? Und da hatte ich so langsam den Mut. Auch davor hätte ich gedacht, ich darf das gar nicht. Also musst dir vorstellen, ich komme nicht von den Medien. Und ich hätte dann gedacht, also wenn mir ein Brainpool sagt, das ist deine Dankesrede, dann ist das meine Dankesrede. So. Und auch damals, als mein Management gesagt hat, das muss ein Autor punchen, habe ich gedacht, so gehört das. So. Hätte nicht den Mumm gehabt. Heute fresse ich die alle auf. Also es interessiert mich gar nicht und ich würde es heute auch nicht brauchen. Also ich schreibe ja für andere, aber für mein eigenes Set, ich schreibe nicht, gar nicht mehr, seit Jahren nicht mehr. Ich schreibe Stichpunkte und genau wie du gesagt hast, es passieren ja bei jedem Menschen sehr lustige Sachen und erst recht, wenn du mit so einem Stand-Up-Blick auf Dinge guckst, ist manchmal die einfachste Sache ist plötzlich comedic, würde man es auf Englisch sagen, ist plötzlich lustig, so, es ist komödiantisch und dann guckst du und denkst so, hey, warum sind eigentlich alle Kaktusse so weird, weißt du, und guckst jetzt, weil ich gerade hier aufs Fensterbrett schaue und da kleine Kakteen stehen, ich habe gerade Kaktusse gesagt, siehst du, Kakteen und dann das ist zum Beispiel ein gutes Beispiel, weißt du, dass du sagst so, ey, warum werden Plural manchmal so gebildet oder manchmal so? Also irgendeine Kleinigkeit, weißt du? Und Und kannst das dann so ausbauen, dass du sagst, wie punche ich die Line jetzt? Weißt du, woher weiß ich denn, wie, warum heißt das Mäuse und nicht Mauses? Und dann kannst du das so weiterspinnen, bis es tatsächlich irgendwann einfach sehr lustig ist.
Ja.
Und so mache ich das. Ich habe dann, also ich lasse mich berieseln und dann entstehen so Stichpunkte und dann weiß ich, okay, das ist Teil des Sets, das ist Teil des Sets, das ist nicht so. Was du in Amerika viel machst, was in Deutschland leider nicht so viele gibt, ist, du gehst dann zu Open Mics, also auch wenn du ein Superstar bist, auch ein Kevin Hart, geht dann in kleinere Clubs, Comedy Clubs und probiert die Teile aus. Und dann kommt der rein, dann alle Leute sind aufgeregt, Kevin Hart kommt, der kündigt sich 5 Minuten vorher an, spielt 5 Minuten, geht. Wir haben in Deutschland nicht so viele von diesen kleineren Comedy Clubs, aber ich habe zum Beispiel erst vorgestern, also nachdem die Tour vorbei war, mein Tourmanager hat noch einen kleinen Comedy-Club nebenbei, Love Kitchen heißt der, und dann bin ich da vorbei, um neue Talente zu sehen, und dann hat er irgendwie gesagt, wollt ihr noch, dass Inisa 5 Minuten macht, und dann haben alle geschrien, und ich dachte so, ah! Und dann habe ich, und dann gehst du raus, und dann habe ich jetzt so...
Probierst du was Neues?
Probierst du mal was. Ja. Weißt du, und denkst so, und dann weißt du, ah, cool, das hat voll funktioniert, das mache ich in die Show rein.
Was ich auch, was ich da cool fand, ist dieses Einbinden der Städte, ne? Dass du so sagst, okay, hier die Düsseldorfer, das sind dann die Rheinländer, und oder dann in Berlin, dass du so ein bisschen über Berlin hergezogen hast, das ist cool. Und was, ich glaube, was auch bei Stan, ich weiß nicht, ob es bei allen so ist, aber dieses... Du kannst dir, wenn du auf der Bühne bist und du sitzt im Publikum, du kannst dir nie sicher sein, dass du jetzt nicht hochgenommen wirst.
Das stimmt.
Weißt du, so selbst, ich glaube, Bully hieß der. Der
ist so ein Ultra-Fan, so der zu jeder
ein Bild
Show
für
kommt.
Dich malt und so, sich richtig Mühe gibt und so. Und dann nimmst du ihn so richtig hoch vor. Also, nein, das kann ich nicht zeigen, ist viel zu hässlich und so.
Ja, genau.
Und du musst es halt super einordnen können, ne? Also auch als Zuschauer. Ein Kumpel von mir zum Beispiel, Haider, ein alter Freund, ich habe zu dem immer gesagt, ey, du bist so witzig, bitte mach Comedy. Hat sich leider nicht getraut, aber wollte ich hier erwähnen, einfach an der Stelle. Haider, wenn du zuhörst.
Haider, wenn du zuhörst.
Es ist nie zu spät.
Aber das ist es wirklich nie, das ist wirklich nie. Aber wobei ich da halt auch so eine Policy habe, das darf kein Mobbing sein. Also sehe ich so. Das sehen Leute anders, weiß ich nicht. Ich finde, ab dem Moment, wo du merkst, jemandem ist das sehr, sehr unangenehm, der fühlt sich davon harassed. Jetzt könnte man natürlich sagen, warum gehst du überhaupt zu einem Stand-Up-Show? Sehe ich aber auch wieder in Deutschland anders. Also in New York, die Leute in Amerika sind so Stand-Up-verrückt, auch in Großbritannien, die wissen, was auf sie zukommt, wenn sie in den Club gehen. In Deutschland, wenn ich am Anfang meiner Show frage, wie viele von euch sind das erste Mal im Stand-Up-Club, gehen immer noch 100 Hände hoch. Nicht Stand-Up-Club, Comedy-Show, gehen 100 Hände hoch. Und dann kann ich nicht erwarten, dass die wissen. Und deswegen, für mich gibt es einen Unterschied zwischen diesem Teasen, aber es ist ein liebevolles Teasen. Also ich finde, es wird auch einfach schlecht, wenn du anfängst. Selbst Leute, die man als sehr, wo man sagt, ey, guck mal, der teilt so aus, finde ich trotzdem, er macht es nicht hässlich. Also zum Beispiel nimm einen Ricky Gervais oder so, wo die Leute mal sagen, guck mal, die können so böse sein. Sag ich, ja, aber der ist auf so eine hochintelligente Art böse, die ihm dann, also er setzt sich nicht hin und sagt, du in der ersten Reihe, du bist so hässlich oder du bist so das oder macht irgendwie, was weiß ich, Fat-Shaming oder something, was nicht cool wäre, sondern das ist halt was schlechte Comedians immer gerne anführen, so Comedy darf alles und nein, also auch da etwas, was sehr böse ist, muss dann so klug sein, dass du beim Zuhören denkst, so Alter, also wie hat der geschafft? Das ist meine persönliche Ansicht. Mhm. Auch etwas, was sehr vulgär ist. Zum Beispiel, ich mache das gar nicht, ich rede nicht über Sex und ich weiß noch, als ich angefangen habe, meine Manager damals gesagt, du musst über deine Beziehung reden. Wir wollen wissen, was mit deinem Mann zu Hause, mit deinem Freund oder irgendwas. Und ich habe von Anfang an gesagt, ich möchte das nicht. Ich werde niemals über mein Privatleben öffentlich reden. Obwohl, man soll nicht niemals sagen, vielleicht kommt der Tag, wo man sagt, okay, das möchte ich jetzt öffentlich machen. Aber grundsätzlich bin ich ein Mensch, der von Anfang an gesagt hat, da draußen soll keiner wissen, ob ich vergeben bin, mit wem ich vergeben bin, ob ich verheiratet bin oder nicht, ob ich Kinder habe oder nicht. Kann sich ändern. Kann sein, dass meine Meinung sich irgendwann ändert und ich sage, okay. Aber ich glaube, es ist einfach sehr gesund, es nicht zu machen. So, das heißt nicht, dass du es versteckst. Die Leute sehen dich ja dann irgendwie auf der Straße und sehen, ah, okay, die halten ein Händchen. Aber ich finde es einfach klüger, als wirklich, wenn du wirklich Künstler, Künstlerin bist, außer du lebst davon. Also es gibt ja Blogger, die leben davon, ist auch okay. Sagen, das ist mein Ding, mein zu zeigen, was ich zu Hause mache. Wenn du aber nicht davon lebst, glaub mir, es ist gesünder, es nicht mit der Welt zu teilen. So. Aber weiß ich, und da habe ich von Anfang an gesagt, ich werde auch nicht hypothetisch, also auch nicht so an sich über Sex reden, weil ich da halt sehr konservativ bin. Ich bin, ja, ich sag, benutze mal ein böses Schimpfwort, aber ich rede grundsätzlich nicht auf, ich bin halt nach meiner Vorstellung auch sehr schwierig, muss man sehr aufpassen, wie man es formuliert, wie ich für mich Femininität definiere, für mich. Das ist nicht so. Das heißt, es wird nicht erzählt, ah, ich war auf der Toilette. Es wird nicht erzählt, oh, mein Ex-Freund, mein Freund. Es wird nicht erzählt, und im Bett so und so. Das gibt's bei mir nicht. Nicht, weil ich prüde bin, so, ich bin eine Frau, ich bin eine erwachsene Frau, so, die natürlich ein Leben hat. Aber das, ich mag es nicht, so. Aber jetzt kommt meine Erklärung. Wenn du es sein möchtest, und das ist mein Tipp halt an, oft sage ich das auch an Frauen, weil die oft das Gefühl haben, ich werde jetzt extra so, ich versuche mich jetzt, weil die Typen so sind, will ich jetzt so auftreten, weil dann werde ich gesehen. Leider sehr traurig, dass Frauen das Gefühl haben, nur so werde ich gesehen. Und dann oft so unauthentisch vulgär werden. Das ist was anderes, wenn du real life erzählst, das und das, sondern wenn du das Gefühl hast, die sagt das nur, um zu provozieren. Das ist leider oft so, dass Minderheiten manchmal das Gefühl haben, nur so werde ich gesehen. Ja. Nur so erzähle ich, wenn ich jetzt richtig derbe erzähle, dann kriege ich die Attention. Und ich sage, wenn du das machst, dann muss es so lustig sein. Also bestes Beispiel, eine der besten weiblichen Comedians der Welt ist Ali Wong. Die hat inzwischen ihr drittes oder viertes Netflix-Special. Die ist verheiratet mit einem Harvard-Typen. Die hat 3 Kinder. Die erzählt auf der Bühne stundenlang, wie sie Sex mit einem Obdachlosen hat. Und sie geht so ins Detail. Entschuldigung, ich glaube, das Wort sagt man nicht mehr, mit einem Menschen ohne festen Wohnsitz. Und auf jeden Fall, sie ist sehr, also du hast, da gibt es Momente, wo sie so in Details, aber sie erzählt das so lustig, Melvin. Du stirbst vor Lachen. Also ist es, und das, obwohl es, also du bist immer zwischen Schämen und ah und i und das hat sie jetzt gesagt. Ja. Und gleich, aber es ist hochlustig. Und das ist für mich die, wie soll ich sagen, die Rechtfertigung. Du kannst nicht einfach nur im Stand-up, wenn du was sagst, nur um zu provozieren, ist es für mich kein Stand-up. So, ich, wenn ich rausgehe und einfach nur sage, ey, gestern hatte ich beim Sex das und das, ja, okay, gut, aber das schockt vielleicht gerade, aber ist doch nicht lustig. So, erzähl mir das so, dass ich mich kaputt lache. Das ist so meine Definition für, und ich mag es halt nicht, ich mach's nicht, ich habe dafür sehr viele politische Parts, so, weiß ich nicht.
Am Ende ist, glaube ich, auch einfach, es muss authentisch sein.
Ja, genau.
Weißt du, wenn es dich selber irgendwie so interessiert und wenn du so das Bedürfnis hast, das mit anderen zu teilen und auf eine lustige Art und weil dich das irgendwie unterhält oder beschäftigt und du damit eben andere dann auch unterhältst. Ich glaube, dann, und da merkst du, glaube ich, dann einfach bei den Guten, dass es so ist und vielleicht bei den weniger Erfolgreichen, je nachdem, dass es vielleicht dann auch teilweise ein bisschen aufgesetzt ist.
Ja, wobei nicht immer erfolgreich heißt nicht erfolgreich heißt nicht immer, dass die Person nicht gut ist. Also viele Sachen müssen zusammenspielen, dass eine Person auch Persona, finde ich. Also was bist du, deine Aura, dein Charakter, was bist du für ein Mensch? Es gibt Leute, die sind zum Beispiel inhaltlich sehr, sehr gut, aber Delivery, weißt du, hast du dieses, dass die alle zuhören Charisma. Wollen, so Charisma, genau. Oder umgekehrt, manche haben voll diese Delivery und so, da, aber die Inhalte sind so, denkst du, okay, so, aber inhaltlich war irgendwie nicht so. Aber genau das, was du gesagt hast, das sind die 2 Nummer-1-Punkte. Erstens ist es authentisch und das Zweite ist halt jetzt so eine persönliche Regel von mir, dass ich sage, wenn du provokativ wirst, dann kannst du das im Stand-up nur, wenn es so intelligent geschrieben ist, dass ich denke, okay, da, wenn es einfach nur ein Witz ist, den ich hätte genauso gut auf irgendeiner Bild-Zeitungsseite, Seite 7 lesen können, weil es ein Witz ist. Oh, ich habe, Entschuldigung, ins Wohnzimmer Kaka gemacht und dann, aber so kennst du so auf Witz. Yeah. Dann, dann wird es auch immer so, weil die Leute geben, die hahaha, huhuhu, aber dann kannst du auch ein paar Witze erzählen. Dann ist das nicht Stand-up.
Ich glaube, das ist genau der Punkt, wo ich jetzt darauf zu sprechen gekommen wäre. Wie wird man Stand-up-Comedian? Weil, wie du schon sagst, man kann, also es gibt Leute, die sind einfach mal witzig ab und zu. Und dann gibt es halt einen Stand-up-Comedian, was, glaube ich, einfach nochmal eine andere Geschichte ist. Und wenn du gerade sagst, du musst es halt intelligent verpacken, ist natürlich jetzt die Frage, und das ist ja auch ein bisschen Teil des Podcasts, dass man die Zuhörerinnen und Zuhörer inspiriert und denen irgendwo auch aufzeigt, wo ist jemand gestartet, wo ist er heute oder sie und wie bist du überhaupt dazu gekommen und was ist da so dein Background, dass du gesagt hast, ey, ich mach das jetzt.
Also Stand-up, weil ich das auch voll viel gefragt werde, ist eigentlich eine ganz einfache Sache, kann ich in 2 Sätzen beantworten, weil die Leute mal so, kannst du mich pushen und so. Stand-up ist easy, Achtung, nicht Inhalt, aber easy da einzusteigen, wenn du einsteigen willst. Es gibt in jeder Stadt diese Open Mics, die ich gerade gesagt habe. Natürlich bei uns nicht so wie in New York, wo die gefühlt jede zweite Ecke ist, Open Mic, Open Mic. In Deutschland gibt es aber in jeder Stadt googelst du offene Bühne, Open Mic.
Bist du da auch mit am Start, ne? Mit M&M?
Genau, wir haben Project Open Mic jetzt gestartet, aber das ist so ein bisschen anders. Also wir haben, das heißt Projekt Open Mic, das ist eine Aktion von M&Ms und mir, wo wir so Upcoming Talents die Bühne geben. Aber wir sagen jetzt, du sitzt jetzt zu Hause, also ganz zu Hause und sagst, ich will Stand-Up machen.
Ja.
Dann googelst du in deiner Stadt Open Mic, offene Bühne für Comedy und du wirst, meistens ist das irgendein Café oder eine Bar oder irgendwas, die einmal die Woche das anbieten, meistens machen die das oder einmal im Monat und meistens remixen die das auch mit Poetry Slam oder andere Formen von Kunst und so und dann gehst du da hin und dann trittst du auf. Du schreibst, du kriegst dann, fragst du, kriege ich 5 Minuten, 10 Minuten, dann ist sehr, sehr schwer, weil du hast dann wahrscheinlich nur so 8 Leute, die da sitzen und war bei mir genauso und die irgendwie erstmal sind, okay, so. Und es ist, vor allem ist es schwieriger, wenig Leute zu catchen, als, weißt du, so sehr, sehr schwierig, da Energie reinzubringen, die Leute. Du siehst 8 Gesichter und dann machst du das die ganze Zeit. Also das wäre der normale. Du würdest 1 Jahr, 2 Jahre, 3 Jahre auf jede kleine Bühne gehen, die du bekommst, Open Mic hier, dann setzt du dich, das habe ich gemacht, ja. Und ich weiß, bei mir ging es sehr, sehr schnell, deswegen ist es bei mir nicht so fair, weil ich halt sehr schnell so eine Lücke getroffen habe. Es war plötzlich so, ey, da ist so eine Iranerin, das ist wieder das Thema, das ich nicht als Deutsche, aber es ist jetzt erstmal egal, da ist so eine Iranerin und man denkt erst so ein bisschen Tussi und man denkt erst, also für damals, so hätte man damals, aber dann sagt die irgendwie kluge Sachen und so, da ging das voll schnell. Ich wurde von jedem Sender sofort eingeladen. Aber wenn das jetzt nicht der Fall ist, dann musst du auch diesen Drive haben, zu sagen, ich sitze jetzt in der Regionalbahn und schlafe in irgendeinem Place für egal wie, für 20 Euro auf einer Surfcouch oder wie das heißt, so, weil du das Geld ja wahrscheinlich noch gar nicht hast und trittst überall auf. Und nach einem Jahr ist hoffentlich einer deiner Auftritte, die du alle mit Handy schön brav aufnimmst, ist vielleicht einer so gut, dass du sagst, so, den schicke ich jetzt mal an einen größeren Comedy Club. Also nicht Open Mic, sondern an Comedy Clubs, so wie Quatsch Comedy Club in Berlin oder was ich vorhin gesagt habe von meinem Tourmanager, Love Kitchen. Oder vielleicht schicke ich das auch einfach mal an Enisa. Weil oft ist halt so, die Leute, die dich fragen, die sagen, ich will starten, Enisa, kannst du mich pushen? Aber die haben noch, weißt du, wie ich meine?
Aber haben noch keinen Content, nichts.
So, aber meine Idee wäre, das wäre so lustig. Ich habe eine Idee, also, aber dann, weißt du, ich meine, denn du musst schon, wenn du auch bei einem Label denkst, dann musst du eine CD abgeben, weißt du, das haben früher Rapper gemacht, die sind in Venice Beach rumgelaufen, die haben jedem Producer, den die getroffen haben, eine CD abgegeben. Du kannst nicht hingehen und sagen, ich wollte starten, ich habe eine Idee.
Ich würde gerne.
Mein Album, das Intro wäre so, und dann, weißt du, ich meine, so, ich schwöre, ich krieg sowas. Das Intro wäre dann so und der zweite Teil wäre so, ja, mach doch mal, weißt du, ich meine, so, mach's doch erst mal und dann können wir sagen, können wir mal ich muss mir das dann nicht visualisieren, schick mir das doch mal.
Ja, und vielleicht musst du es auch 3 Jahre lang machen.
Vielleicht musst du es auch 8 Jahre lang machen und vielleicht musst du es 15 Jahre machen. Aber das ist eben das Commitment, dass wenn du das Gefühl hast, ey, das ist mein Ding und ich habe das Talent, kannst du nicht irgendwie davon ausgehen, weil ich jetzt irgendwie jemanden mit Fame anschreibe oder weil ich jetzt irgendwie 3 Auftritte habe und so, das wird so nicht funktionieren. Und du musst die Lows aushalten. Weißt du, das sagt meine, die Highs und dieses gehypt werden, das ist easy, das ist ja kein Ding. Aber auszuhalten, dass es nicht funktioniert, auszuhalten, dass du jetzt seit 3 Jahren Auftritte hast und immer noch nicht irgendwo eingeladen wurdest oder immer noch nicht so. Das, worüber wir auch gerade kurz gesprochen hatten, das ist das Allerwichtigste, committed zu sein, also überzeugt davon zu sein, dass das deine Richtlinie ist, dass du das machen willst. Du wirst doch viel hören, rechts und links, das und glaubst du damit und wirklich und es gibt's schon, Schuhe gibt's schon, Sneakers gibt's schon, so, weißt du, und du weißt wahrscheinlich, wie viele Leute, die es gar nicht böse meinen, aber die Leute, die Menschen grundsätzlich, ich will das gar nicht so negativ sagen, wahrscheinlich wir selber auch, haben das auch gemacht, ohne es bewusst zu sein. Du willst Menschen immer deine eigenen Ängste. Und alles, was du zu einem Menschen sagst, sind deine Ängste, deine Erfahrungen. So, was, der Typ ist so, der bestimmt geht der dir fremd. Oder was weiß ich, du machst das so, das wird doch nicht funktionieren. Ja, weil du dein Erfahrungsbild aufdrückst und du meinst das gut, weil du hast selber diese Erfahrung.
Nach Leute dem Motto, pack jetzt nicht so viel Effort rein, weil am Ende wird's nichts. Und dann ärgerst du dich, weil es bei mir auch nicht geklappt hat.
Weil es bei mir auch nicht geklappt hat.
Oder
weil er den Drive nicht hatte. Oder das Commitment. Oder das nicht aushalten konnte. Und das ist halt das Nummer 1 Ding, dass du kannst nicht. Ich bin als eine Frau, die Sachen früher mit 50 Leuten abgesprochen hat. Egal was. Egal ob was privat. Also sagen wir, ich hatte Ärger mit meiner Mama. Ich wäre zu 50 Leuten gegangen und hätte gesagt, zu meiner besten Freundin und zu der anderen, weißt du, das ist so. Und eigentlich, was du machst, ist nur Relief. Also du willst nur babbeln
ausdrücken.
Und dich, ja, du, Entschuldigung, was hast du gesagt? Ja,
du willst dich ausdrücken, aber.
Ja, du willst dich ausdrücken und du willst, du willst dich mal ausheulen, weißt du, so.
Du wartest jetzt gar nicht darauf, dass jemand dir jetzt den totalen Tipp gibt.
Was auch immer, die sagen, du setzt es nicht um. Du gehst, das wissen, was weiß ich, du hast Ärger in deiner Beziehung. Du gehst zu 50 Leuten, ja, der ist so. Aber im Endeffekt, du wirst nicht sagen, okay, meine beste Freundin hat das gesagt, also ziehe ich das jetzt durch. Machst du nicht. Und es wäre auch dumm, wenn du es machen würdest, weil warum sollst du hören, was so. Und ich bin als ein Mensch, der alles mit, egal was, beruflich, privat, Eltern, alles mit allen, bespreche ich nichts mit niemandem. Also ich habe schon große Schwierigkeiten, dass ich mit Erhan als meinem Manager und Creative Director, wo ich wirklich sage, ich sollte aber kurz Erhan fragen. Und bis heute, zum Beispiel die beste Instanz, das, wofür ich einen Grimme-Preis bekommen habe. Melvin, hier, wir sind hier in dem Zimmer, ne? Wir haben in dem, hast du ja mein Büro gesehen, ja. In dem Büro haben wir einen Podcast aufgenommen. Diesen Podcast, den ich hatte.
Statements aus Seide.
Und dann bin ich drüben und ich komme rein und ich sage, Chico, Chico, wir müssen eine Sendung kam gestern raus, die letzte Instanz und das Internet geht gerade crazy darüber und die haben ganz schlimme Sachen gesagt und anscheinend ist die schon vor einem halben Jahr ausgestrahlt worden und da hat es anscheinend irgendwie keiner gesehen oder so, aber jetzt gerade irgendjemand hat es gesehen und alle reden darüber. Ich möchte das in dieser Folge machen. Was sagt Erhan? Sagt, aber du hast letzte Woche in einer Folge schon über Diversity und Inclusion, hast all die Themen, die du gerade sagen willst, hast du schon gesagt. Wir können nicht, weil ich gesagt habe, weißt du, da sagen die sowas wie das Z-Wort und das und so. Und also, das hast du letzte Woche erklärt, in der Folge, die damit nichts zu tun hatte. Und ich so, nein, wir müssen, also wir können nicht zwei Folgen machen, weil wir auch nur 13 Folgen haben, die das gleiche Thema machen. Das ist völliger Quatsch. Ich lasse ihn gar nicht ausreden, der ist noch das Mikrofon am Ausbauen und renne in dieses Zimmer. Du wirst es sehen, wenn du das Video dir anguckst bei mir auf IGTV. Ich renne in dieses Zimmer, da an das Fenster, weil hier war kaum Licht. Mach mein Handy an, live, und fang an zu schimpfen. Ne? Und Erhan erzählt, dass er von einem anderen Zimmer nur gehört hat, bla bla bla, und er hat gedacht, ich bin am Telefon oder so. Ich bin am Dings und ich sag, gestern war eine Sendung, schämt ihr euch nicht, habt ihr nicht, wie kann man so einen Schrott fabrizieren, bla bla bla. Video wird 2 Millionen Mal geguckt, hat 3000, obwohl ich die Folge gemacht hatte und die online war. Und aus diesem Video, weil alle geschrieben haben, was ist da los, entstand die Idee, dass ich zu Erhan gesagt habe, wir müssen eine Talkshow machen. Wir müssen 5 Experten, das macht ja anscheinend keiner. Wir brauchen 5 Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die das mal erklären können. Nicht nur ich irgendwie bla bla oder irgendjemand bla bla, sondern wir müssen Experten haben, die mal erklären, warum das falsch ist. So, hätte ich also auf Erhan gehört, der einer vielleicht mein wichtigster Berater ist, so, wäre das nicht entstanden. Hätte ich jetzt keinen Grimme-Preis, keine beste Instanz und vor allem dieses wichtige Thema wäre nicht. Und deswegen meine ich, ja, vielleicht sollte man nicht immer so blind sich gar nicht beraten lassen oder so. Es ist cool, aber dann sehr selektiv. Such dir 2, 3 Leute, die du entweder in dem Thema für sehr bewandt hältst oder die, wo du einfach das Gefühl hast, das ist eine Person generell, ich habe das Gefühl, ihre Lebenserfahrung, wie sie lebt, nicht, das ist meine beste Freundin, bei der kotze ich mich aus. Egal, ob das deine beste Freundin ist, sondern wo du das Gefühl hast, ey, das ist ein Mensch, ich habe das Gefühl, die hat die richtigen Entscheidungen in ihrem Leben getroffen, für mich, für meine oder auch nicht immer, aber ich habe das Gefühl, es ist ein sehr überlegter Mensch. Und dann gehst du zu denen, egal bei was, und sagst, diese 2 Leute, die möchte ich, da möchte ich fragen, was würdet ihr machen an meiner Stelle? Ist das okay oder nicht? Und dich danach trotzdem auch noch davon freimachen und sagen, ich mache trotzdem das, wie ich glaube, was jetzt richtig wäre, was mein Bauch mir sagt. Aber das ist halt was man lernen muss mit der Zeit. Wenn du jünger bist, dann denkst du, dann willst du von jedem und weißt du, dich überall auskotzen und irgendwie.
Und jetzt bist du aber noch in dem Prozess, dass du sagst, ich suche mir noch die Leute immer.
Ich habe Mentoren. Ne,
weil du ja gerade sagtest.
Ich habe Mentoren. Okay. Ich habe 2, 3, die ich also auch diesen kitschigen Begriff als Mentor benutze und die auch nicht immer, mit deren Inhalten ich nicht immer überall d'accord bin, aber die ich für so kluge Köpfe halte. Einer davon ist Michel Friedmann und für mich ist einfach jemanden zu haben von seiner Intelligenz, von seinem Denkvermögen. Das ist ein Philosoph und Denker und Vizevorsitzender des Zentralrats der Juden in Europa. Das ist jemand, der hat mit Nelson Mandela gesessen, der hat mit dem Papst gesessen, der hat mit Yitzhak Rabin und so gesessen und so. Ich bin nicht mit allem, was Herr Friedmann, also wir sitzen uns, ich treffe ihn einmal im Monat, das hat sich so ergeben, weil ich die Universität in Frankfurt hatte mich angefragt, dass ich die Eröffnungsrede halte und er war da an Bord und dann wollte ich mit ihm diese Rede, hatte er mich gefragt, ob wir die einmal durchsprechen wollen und dann hat sich da so eine Chemie ergeben, die wir haben und die ist sehr auf Distanz, also die ist Herr Friedmann, Frau Armani, so, aber ich sehe ihn als jemanden, also wenn er redet, schreibe ich mit. Das heißt nicht, dass ich unbedingt bei jeder Sache, wir diskutieren ganz oft, dann reden wir über den Nahostkonflikt, über das, über dies, über alles Mögliche. Und ich habe auch schon Erhan mitgenommen, Erhan liebt ihn auch sehr. Also der sagt zu mir immer, krass, dass du irgendwo jemanden ausreden lässt und still bist. Ja. Weil ich bin total still und wir sitzen an so einem großen Konferenzraum, er ganz hinten, ich da auch wegen Corona, war am Anfang so in seinem Büro und dann bringt seine Sekretärin uns dann immer einen Tee oder einen Kaffee und dann geht's los. Frau Armani, was sind Ihre Projekte zurzeit? Woran schreiben Sie und so? Und er ist sehr streng zu mir. Ich glaube, er weiß das gar nicht, dass ich ihn sehr, wie ich ihn sehe in meinem Kopf. Ich weiß nicht, ob ich das offiziell verraten darf, aber ich habe es noch nie verraten. Weißt du, wie ich ihn sehe? Kennst du den Film Kill Bill mit Uma Thurman, Quentin Tarantino? Und kennst du die Stelle, wo sie zu so einem, das ist ein chinesischer Schwertmeister mit dem langen weißen Bart, so, der lässt niemanden zu sich. Und er hat eine Technik, 5-Finger-Herz-Explosionstechnik, die er niemandem beibringt. Also so Tarantino halt, völliger Quatsch. Also wo man 5 Stellen am Körper drückt und dann kann der andere nur noch 5 Schritte gehen und fällt um und stirbt. So. Und dann geht doch Uma Thurman zu ihm und er ist so streng zu ihr, also wirklich so streng und sagt so, so isst man kein Reis. Und so macht man das nicht und so. Aber im Endeffekt ist sie die Einzige, der er diese Technik beibringt. So. Und dieser Großmeister heißt Pai Mai. Und Herr Friedmann ist sehr höflich zu mir und sehr lieb. Aber was ich damit meine ist, für mich ist, dass er so streng zu mir ist für mich ein Ritterschlag. Also, dass er mich überhaupt als eine Person sieht, wo er sagt,
die Ernsthaftigkeit
und dass er so das Gefühl hat, ihr Gehirn möchte ich schärfen, so, ich möchte ihr beibringen, dass er mich überhaupt, das ist mir eine Riesenehre. Und wie gesagt, ich diskutiere viel mit ihm. Wir überlegen sogar jetzt, ob wir das nicht mal öffentlich machen. Also ob wir so eine Diskussion mal, die wir haben, wo Leute hinkommen können live und sich diese Diskussion anhören können, weil es ist teilweise sehr lustig. Also wenn wir dann reden, dann sage ich, aber Herr Friedmann, das stimmt überhaupt gar nicht. Dann hat man gesagt, dann sagt er, aber Frau Armani. Aber das Ding ist halt, seine Bildung ist für mich was, wo ich, wenn er spricht, sage, okay. Also wenn er sagt, ja, aber der Berater damals von John F. Kennedy, Frau Armani, der Herr Pizarro, der hat in den Satz gesagt, und ich bin so, was hat er gesagt, Herr Friedmann, Moment. Und dann schreibe ich so mit, weil er einfach so ein Lexikon ist. Mein Vater ist dann auch für mich so jemand, mein Papa, Herr Friedmann. Dann habe ich einen Regisseur, mit dem ich sehr eng befreundet bin, Ali Samadi, der für mich auch so ein Spiritual-Denker ist. Also ich habe so ein paar Leute, wo ich denke, die sehe ich so als Mentoren, als so, wie siehst du die Welt? Auch Comedians aus Amerika, Max Amini hat mir mal den schlauesten Satz gesagt aus dem Showbusiness. Der hat gemeint, ich weiß noch, wie ich geheult habe vor ihm, gesagt habe, Max, ich habe eine Sendung in Deutschland und alle machen die lächerlich und alle schreiben bei mich, alle großen Zeitungen sagen, ich bin Schrott und ich bin schlecht und so. Und dann hat Max gesagt, Enisa, und er meinte so, wenn du amerikanisch denken willst, hat Max gesagt, Enisa, du wirst noch 1000 Flops in deinem Leben haben. Du wirst 1000 Sachen machen, die floppen. Und du wirst 1000 Sachen machen, die gut sind. Da meinte er, es gibt keinen ohne Flop und ohne Weg und so. Und er ist sehr gut befreundet mit Whitney Cummings, eine sehr bekannte amerikanische Comedian. Und dann meinte er so, dann hat er zu mir gesagt, und den Satz werde ich nie vergessen, hat gesagt, you're always as good as your next hit. Und also auf Deutsch würde man das, glaube ich, so übersetzen wie vor dem Spiel ist nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Kennst du, wenn man beim Fußball
nach dem
sagt,
Spiel ist vor dem Spiel,
nach dem Spiel, Entschuldigung, so rum. Siehst du meine Fußballkenntnis. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Also im Sinne von, und das stimmt im Showbusiness oder generell als Künstler, es geht gar nicht um Erfolg. Weitermachen. You're always as good as... Also wenn ich jetzt sage, okay, in diesem Jahr habe ich den Grimme-Preis bekommen. Ja, und im nächsten Jahr kriegt das jemand anders. Und im nächsten Jahr, also das interessiert niemanden. Oder in diesem Jahr lief meine Firma besonders toll. Ja, okay, aber im nächsten Jahr läuft deine Firma vielleicht Schrott und eine andere Firma. Next hit, your next hit.
Ist ja so. Mit allem so, ne? Yeah. Egal ob im Sport, im Privaten, in der Kunst. Also yeah. Keiner, klar, du kannst immer noch mal irgendwann sagen, ja, ich hatte mal dies, ich hatte mal das. Aber genau. Es geht eigentlich immer darum, was machst du jetzt gerade?
Genau. Und es ist sehr amerikanisch, weil es ist sehr erfolgsorientiert. Da bin ich auch sehr kritisch. Also du musst im Leben nicht Hit after Hit. Also Erfüllung, persönliche Erfüllung ist nicht unbedingt an Hits gebunden. Deswegen haben viele Leute, sind die Superstars und haben Todesdepressionen oder am Ende sind suizidal sogar, wo du sagst, okay, aber der hatte doch ganz viele Hits oder so. Das heißt, da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Aber was ich da rausziehe, ist dieses Weitermachen. Weitermachen. So weiterarbeiten an was auch immer dir wichtig ist.
Ja, und du hattest dann... Irgendwann hast du ja dann den Schritt geschafft nach Amerika, nach UK. War das auch sowas einfach auf deiner Bucketlist oder auf dieser Roadmap zu sagen, okay, ich will international werden, weil du hast ja jetzt auch schon gesagt, es wird jetzt auch eine internationale Show
mit Tour.
Eine Tour
Mit Mal Gibrani, mit einem amerikanischen Comedian, der ist auch, also seine Eltern sind aus dem Iran, aber der ist geboren in Washington D.C., er ist komplett American-American. Der hat, glaube ich, auch 3 oder 4 Netflix-Specials. Der hat Friday After Next gespielt, diesen berühmten Film mit Ice Cube und Mike Epps. Und also der ist schon so, den kennt man schon sehr. Und der macht eine Tour, ganz Europa, alle europäischen Hauptstädte, 4 Städte in Deutschland und USA. Und ich bin so sein Special Guest. Also ich gehe davon aus, ich mache so eine halbe Stunde und er macht so eine Stunde. So. Und Englisch war einfach für mich so ein Ding. So, ich wollte unbedingt Stand-up auch auf andere Sprachen machen. Ich habe auch persische Shows gehabt, 4 Stück schon in Deutschland und in London auch welche. Und ist einfach cool, dass nochmal so. Und Englisch ist halt einfach dadurch, dass es international ist, hast du einfach automatisch mehr Zuhörer so und kannst in mehr Ländern spielen. Und deswegen...
Und das ist jetzt der nächste Step? Oder du hattest, glaube ich, auch mal gesagt, viel willst du ja auch im Bereich Filme machen. Ne?
Ja,
also, dass du gesagt hast, das ist eigentlich so,
das
ist so deine Passion und da willst du noch voll viel machen. Und jetzt hast du gerade auch Tarantino erwähnt.
Ja, ich liebe Tarantino.
Der ist übrigens beim OMR in Hamburg.
Was?
Ja.
Wann?
Mitte Mai.
Nein.
Der ist da als Speaker.
Oh Gott, ich werde ihn stalken. Ich werde mich
du
da egal, ich wusste das nicht. Aber ich bin so, wenn ich jemanden verehre, heißt es nicht unbedingt, dass ich halt so gucke, wo aber das werde ich machen.
Nein, aber ich werde stalken.
Das, darüber reden wir gleich. Das muss ich wissen. Aber auf jeden Fall, ich habe also einen Kurzfilm schon, also nicht nur geredet, sondern gemacht. Ich habe geschrieben.
Bang.
Ja genau, Fish Boom Bang ist eine Gangster-Comedy, die vom Klimawandel handelt, kam mega gut an. Ich habe eine Premiere gehabt in Frankfurt im größten Kino, im Sinister. Danke nochmal, weil das Sinister hat mir kostenlos das größte, die größten Kinos in Metropolis in Frankfurt zur Verfügung gestellt. Und ich hatte richtig krasse Schauspieler. Also es war ein richtiger Film mit allem drum und dran. Und da hat mich auch, also kann ich auch sagen, hat mich knapp 80.000 Euro gekostet.
Ich glaube, es gibt aber auch keinen Film, wo so viele Deutschrapper synchron sprechen, oder?
Zwei Deutschrapper. Warte, waren es mehr? Bin ich blöd? 2 Deutschrapper waren da drin. 2, aber das, habe ich es falsch?
Nee, ja? Also 2. Du weißt es besser als ich.
Ich frage dich gerade. Die spielen halt, also die sprechen einen Animationsteil und ich habe auch lange für den Film gebraucht. Also angefangen mit dem habe ich 2019, da haben die das auch eingesprochen. Und dann habe ich 2000, die Premiere war letztes Jahr September, also 2021, dann 2 Jahre später, durch die Pandemie halt. Und der war sehr teuer, was ich auch nicht wusste. Also ich habe gedacht, so ein Kurzfilm 10.000 Euro vielleicht, was auch viel Geld ist. Und es wurde dann viel mehr und deswegen bin ich so froh. Also ich habe auch keine Sponsoren gehabt, nichts. Ich habe den aus eigener Tasche, ich sagte, hätte ich gewusst, dass die Pandemie kommt, hätte ich es nicht gemacht, weil es große Summe war und ich dann irgendwie gemeint, okay, das kostet noch Geld und das und ich will noch einen, so einen Kran-Shot, weißt du, ich wollte unbedingt, auch wieder Tarantino, ich wollte unbedingt so eine God's-Eye-Perspektive nennt man das, wenn du Kran von oben und du alles von oben siehst. Und dann hat Erhan gesagt, ja gut, das kostet eben nochmal 5.000 bis 8.000, da kommt ein Kran, da kommt ein Operator.
Ist halt so der Klassiker, wenn man irgendwas etwas Größeres macht
und
das soll geil
Plan
werden
hat.
Und du sagst dann so, ja, aber soll auch geil werden.
Ja.
Ja, okay, wir machen das auch noch. Und dann kommt der Nächste und sagt, ey, wir könnten auch das machen, aber kostet auch noch mal so und so.
Ja.
Ja, okay, komm. So,
weißt bei mir war es aber umgekehrt. Also Erhan hat eher gesagt, die brauchen wir nicht. Wir brauchen diese God's Eye Perspektive. Und die ganze Zeit sage ich Perspektive, Gott. Und ich so, nein, ich will das. Und ich, auch meine Dings, er ist studierter Regisseur. Ich habe keine Ahnung, also habe das nicht studiert. Das ganze Technische weiß ich nicht. Aber ich habe dann gesagt, ich so, ey, können wir nicht einfach unseren DOP, also unseren Kameramann, den Kevin, kann er nicht einfach auf so eine Leiter und wir halten seinen Fuß fest und der dreht, also Enisa, also ne, das ist, dann kommt ein Kran und da kommt ein Diss, das, wie sollen wir denn Kevin an der Leiter? Und ich so, ah, okay, scheiße. Aber es war sehr wert, weil es war, es gab einen riesen Anklang. Bei der Premiere waren so viele Deutsche, also wirklich Politiker, Politikerinnen waren da, Aktivisten, Schauspieler, Sony, Paramount, also war wirklich, also ich hatte beide Kinos voll. Viele haben auch abgesagt oder viele habe ich auch vielleicht vergessen einzuladen in der Hektik, weil es war dann alles so schnell. Aber im Endeffekt fragen alle, warum denn nicht, also wenn ich den release sozusagen auf YouTube oder auf Instagram. Und ich war halt für mich so, ich habe jetzt erstmal diese eine Premiere gemacht, aber der wird rauskommen. Also werde ich dann auch nochmal posten. Und dann habe ich, also was heißt Post, weil ich, ne, ich hatte halt jetzt keine andere Plattform, wo man einen Kurzfilm einfach erstmal zeigt. Der geht nur 11 Minuten. Aber das Drehbuch schreiben macht mir wahnsinnig Spaß. Und es geht mir auch gut von der Hand. Also ich kann sehr gut, was ich niemals gedacht hätte, Drehbücher schreiben. Comedic schreiben. So. Und ich weiß von den ganzen Drehbuchautoren in Deutschland oder mit wem wir alles saßen, mit Warner, Konstantin, Paramount, alle Chefautoren, von denen gesagt haben, Comedy schreiben ist das Schwierigste. Du kannst ein Drama schreiben und dann schreit mein Vater und dann schreie ich und dann so. Ja. Aber so lustig zu schreiben, dass das Kino einheitlich sagt, ha, 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 sehr schwierig. Und durch den Stand-up ist das für mich halt, ich weiß, wo ich natürlich nicht jeden, aber die meisten abhole. So, weißt du? Und das war dann, deswegen macht mir das sehr Spaß. Aber weil du gesagt hast, so, ich weiß gar nicht, ich bin in meinem Künstlerdasein sehr sprunghaft auch. Also alle drei, deswegen habe ich bei mir bei Insta oben stehen Sculptor, was heißt Bildhauer, weil ich jede Sekunde irgendwie denke, ich sage zu Erhan, ey, können wir mal diese Steine besorgen? Ich glaube, ich will Bildhauern, so, weißt du? Und jetzt, ich mag Filmen und können wir Stand-up, können wir malen, so? Also da, ich bin wirklich, und das mag ich sehr, dass ich, was diese Künstlerseite an mir verrückt ist und alle 3 Sekunden neue Ideen hat und die dann aber auch durchsetzen will. Und da muss auch nicht jedes ein Erfolg sein, sondern einfach so, geil, ich will jetzt ein Drehbuch schreiben und können wir den Film machen und können wir das? Und dann passiert manchmal auch so, mich hat ein Bildhauer jetzt aus Berlin angeschrieben mit seiner Frau, die Frau kenne ich nämlich, ich wusste aber nicht, dass ihr Mann ein Bildhauer ist. Dann sagt sie, wenn du willst, kannst du mal zu uns, wir haben die Steine da. Und ich so, yes! Und ich so, ich hatte Berlin bis jetzt immer, wenn ich da Termine habe, noch keine so Freizeittätigkeit. Ja. Ich so, wie cool, kann ich das bei euch lernen? Und ich so, kannst du es bei uns lernen? Ich so, geil. So, das, also, ja. Deswegen ist jetzt mein Fokus auch nicht, doch, mein Fokus ist auch Film. Ich will auch noch großen Film machen, vielleicht noch ein paar kleine Filme schreiben und die produzieren und Regie führen und die raushauen und es geht nicht um Erfolg, aber mach ja, so, ja. Das macht mir Spaß.
Kreative bunte Tüte, das, ja, kann man sagen, ne? So alles Mögliche, ja. Und was am Ende wahrscheinlich auch aufeinander irgendwie einzahlt.
Ja.
Ich glaube, da kann man sich noch auf ganz viel freuen. Das andere Thema ist ja wirklich, was super präsent bei dir ist, wo wir noch mal kurz drauf eingehen sollten, glaube ich, ist einfach dein Aktivismus. Also wie viel du da machst und wie viele Leute dich da auch so als Sprachrohr sehen und zu dir aufschauen und gucken, wo geht Enisa drauf ein und wo du die, glaube ich, auch ein Stück weit educatest. Also wo du einfach ganz wichtig auch sagst, okay, Leute, das und das ist jetzt sozusagen Stand der Dinge oder das sind eben auch Dinge, die ihr nicht machen könnt, weil das ist was du öfter auch in der Show gesagt hast.
Yeah.
Wenn jemand ein bestimmtes Wort sagt oder etwas Despektierliches sagt, sich aber dieser Sache nicht bewusst ist, dann ist das erstmal okay, aber wenn ihn dann jemand darauf hinweist, der betroffen ist, dass er es dann auch wirklich ändern muss und einsehen muss. Und ich glaube, das ist so ein zentrales
Thema. Und der dann sagt, nee, möchte ich nicht, habe ich schon immer so gemacht.
Ja, genau, das ist ja das Schlimme dann.
Genau.
Da ist sozusagen, interessiert mich, wie blickst du, also wie ist da sozusagen, hast du da irgendwie einen Plan? Sagst du, da gibt es Meilensteine, ne, dass du sagst, okay, vielleicht wird irgendwann ein bestimmtes Wort oder bestimmte Wörter per Gesetz verboten. Ja. Wäre das ein Meilenstein? Sagst du, ich gehe irgendwann in die Politik, auch offiziell, ne? Weil eigentlich bist du ja schon so ein bisschen.
Ja,
ne?
Nein, ich bin ja nicht in der Politik, aber ich weiß, was du meinst. Ich werde so gesehen.
Genau,
oder
du behandelst
so,
halt diese Themen.
Ja. Also ich würde mich auf keinen Fall als Educator sehen, weil ich gar nicht diese Anmaßung habe, dass ich alles weiß oder auch das, was ich weiß, richtig weiß. So, da hat Herr Friedmann das auch sehr schön zu mir gesagt, das ist von ihm. Ich finde, bei solchen Sachen finde ich es immer wichtig, dass das jemand über dich sagt. Weißt du, ich habe letztens jemanden gesehen, der hat in irgendeinem Dings gesagt, ich bin der Beste, das und das. Da habe ich gemeint, weißt du, das sagt man nicht. Das sagen Leute über dich. Also du bestimmte Sachen, außer du sagst es jetzt witzig, so wenn ich witzig sage. Ich habe das ja oft, habe ich auch vorhin zu deiner Begleitung gesagt, ich bin ein Genie. Das ist so, dann merkt man aber, die macht Spaß. Aber die Leute sagen über dich, ey, ich finde, du bist so, oder du bist für mich die deutsche Version von das oder dem oder der. Aber du kannst nicht über dich selber so sagen. Weißt du, und ich würde zum Beispiel nie, wirklich nie denken, dass ich den Leuten erkläre, wie sie umgehen. Ich gebe das, was ich weiß, was auch viele Fehler haben kann, gebe ich weiter. Herr Friedmann hat was sehr Schönes über mich gesagt und ich dachte, das trifft's gut. Er hat gesagt, sie sind eine sehr gute Übersetzerin. Sie übersetzen Themen und Dinge so
verständlich,
dass Leute das verstehen. Und ich dachte, boah, das ist schön. Und das Gefühl habe ich wirklich oft. Also ich mache ein Video manchmal und Leute schreiben mir wirklich zu Hunderten, manchmal, je nachdem, wie viel Reichweite das Video hat, zu Tausenden, dass sie sagen, Enisa, ich habe es wirklich bis eben noch nicht verstanden gehabt. Also ich habe zum ersten Mal gerade so die Erklärung so bekommen, dass ich Kraft habe, warum das schwierig ist, das Wort. Oder Kraft habe, warum das und das wichtig ist und so. Und das hat der Friedmann mir oft gesagt, sie sind eine sehr gute Übersetzerin. Und ich dachte, das ist ein gutes Wort, weil ich übersetze etwas, was ich vielleicht ein bisschen komplizierter lesen musste oder lernen musste, versuche ich nicht so auf doof, also dass ich denke, die Leute da draußen sind alle blöd, so, sondern ich versuche es manchmal emotional. Ich denke, wie kann ich dem oder der begreiflich machen, warum das Wort so schmerzhaft ist? Und was ich oft mache, ist, ich nehme mich selber mit rein. Also ich gebe dir ein gutes Beispiel. Ich wusste vor nicht so 5 Jahre, 6 Jahre, 7 Jahre, 2015, wusste ich nicht, dass das Z-Wort für Sinti und Roma, dass das ein schwieriges Wort ist. Ich wusste nie, ich weiß das seit ein paar Jahren, dass das von dem Wort Zieh-Gauner kommt, dass man zu den Leuten sagt, du Gauner, dass man die deswegen sieht als Diebe, als das, dass man halt auch zum Beispiel denkt, ach, sind das nicht die, die immer in Gruppen und die stehlen und die sehen immer so aus, dass die meisten Leute nicht mal wissen, dass die meisten Sinti und Roma, die du siehst auf der Straße, die sehen aus wie du, die sehen aus wie ich und der Mensch ist ein Roma oder ein Sinti oder irgendwas, sondern die Leute haben dieses Bild von, das sind doch nur die, die in diesen Gruppen und selbst wenn, also was ist da, aber was ich meine, das sind alles Diebe, das sind alles das. Plus, ich wusste, dass die im Holocaust umgebracht wurden. Ich wusste nicht, dass dieses Wort spezifisch Babys und anderen, auch Erwachsenen, Sinti und Roma auf den Oberschenkel tätowiert wurde, bevor sie vernichtet wurden in den Vernichtungslagern. So, warum wusste ich es nicht? Ich bin hier in Frankfurt aufgewachsen mit jeder Menge Sinti und Roma an meiner Schule. Alle haben das Wort benutzt und keiner hat mich darüber aufgeklärt, also ich hatte es bis dahin noch nie gehört, dass man das Wort nicht sagt. Und nur um dir ein Beispiel zu geben von eigenen Fehlern, ich habe bei einer Show, bei Sat.1 irgendwas Show, war so eine Quizshow und dann sollte man zu jedem Buchstaben ein Wort sagen. Also A, Apfel und dann B und das musste irgendwie so Sinn ergeben vom Satz und so. Und ich habe bei Z habe ich das Wort gesagt. Und nur damit du mal verstehst, wie die Gesellschaft damals war, keiner hat mir gesagt, ich habe nicht eine Nachricht gehabt, dass mal einer schreibt, hallo, das war ein schwieriges Wort, das sagt man nicht. Und dann habe ich, einen guten Freund, der bei mir bei Best Instanz ein Aktivist, Roma-Aktivist, Sinti und Roma, selber ist er Roma, der Gianni Jovanovic. Und da habe ich ihm das erzählt, weil ich das unbedingt wusste. Und ich so, Gianni, ich habe einmal bei einer Quizshow das Wort gesagt, ich wusste es damals nicht. Und seine Antwort war, Enisa, ich habe es vor 2 Jahren noch in einem Podcast, habe ich es 500 Mal hintereinander gesagt, weil ich nicht wusste, dass man es nicht reproduziert. Also ich habe schon erklärt, dass es falsch ist, habe es aber die ganze Zeit gesagt und gesagt und gesagt. Und dann meinst du, und deswegen, das habe ich zum Beispiel schon in 50 Interviews erzählt, auch schon lange bevor, also vor Beste Instanz und vor das, habe ich in Interviews erzählt, ey, weißt du, wie viele Dinge, zum Beispiel beim N-Wort, Gott sei Dank, wusste ich es immer. Vielleicht, weil ich so mit amerikanischer Kultur groß geworden bin, dass mir nie passiert, dass ich jetzt sagen würde, oh, ich habe jetzt einmal das N-Wort gesagt. Oder, aber es gibt andere Sachen. Ich weiß erst seit bestimmt 1 Jahr oder 2 Jahren, wirklich ganz knapp, dass man das I-Wort nicht zu indigenen Völkern. Und deswegen, du warst bei der Show erzähle ich das so, dass ich echt nach der Show schicken mir die Leute Videos, wie sie ihre Karnevalskostüme wegschmeißen und sagen, Enisa, danke dafür. Weil ich das so erkläre, du weißt es ja, ich setze bei Columbus an und erkläre, wie viele von denen ermordet wurden und erkläre, dass sie sagen, hallo, wir wurden nur so genannt, weil die Leute gedacht haben, wir sind Inder und wir sind keine Inder. Kinder. So, wir sind eigene Völker, wir sind Cherokee, wir sind Sioux. Und ich erzähle halt ganz lang, das kann ich jetzt nicht so. Und die Leute lieben das und die lachen und die weinen, weil da auch lustige Parts dabei sind. Und deswegen sage ich, es ist nicht etwas wirklich nicht zu wissen. Also wirklich zu sagen, ich habe es bis gestern nicht gewusst. So, ist meiner Ansicht nach schlimm. Da nicht schlimm. Und da gibt's andere Meinungen, weil manche Leute sagen, ey, manche Leute sind einfach ignorant. Die wollen bewusst nicht hinhören. Die haben schon 5000 Mal das gehört, aber haben weggehört. Und ich sag, gut, dann spreche ich nicht von denen. Ich meine jetzt den, der wirklich sagt, ich in meiner Stadt hat oder meinem Umfeld hab ich's wirklich noch nie gehört. Jetzt, also gehört, dass es falsch ist, ne? Jetzt habe ich es gehört. Entschuldigung, wusste ich nicht. Kommt nicht wieder vor.
Aber das ist ja das Thema, es muss ja irgendjemand sagen.
Jemand
das ist
muss
nicht
es
richtig.
Dir sagen.
Und deswegen, glaube ich, ist das das Wichtige, dass du halt sagst, das geht nicht, Leute, weil ich glaube, viele sind auch verunsichert mittlerweile.
Die sind verunsichert,
ne? Weil du eben diese ganzen Themen gendern, bestimmte Wörter und so. Ja. Manche wissen gar nicht mehr, was ist jetzt überhaupt richtig? Wo bin ich auf dünnem Eis?
Und
ich glaube, wenn du dann eine Person hast, die sich viel damit beschäftigt, die viel auch auf Leute hört und Meinungen einholt, und die Leute dann ein Stück weit auch aufklärt oder zumindest die eigene Meinung sagt.
Ja, und auch sagt, hey, guck mal, wie oft ich Fehler gemacht. Also die Leute auch so ein bisschen beruhigt mit, nicht jeder weiß alles. Und nicht jeder, na klar, ich bin auch bei dieser Ignoranz-Sache. Du musst auch irgendwann anfangen, es kann auch sein, dass es dir, Entschuldigung, so gut ging, dass du dich nie mal damit beschäftigt hast, wie geht's dem Menschen, dem es nicht so gut geht, weißt du? So, ich habe das oft mit, also dass Leute, weißt du, habe ich ja vorhin erzählt, diese Journalistin gerade und so, Leute sagen ja, oh, wir fühlen uns jetzt als Weiße schon so fremd und die ganze Zeit, man weiß ja gar nicht mehr als Weißer und dann nennt ihr uns noch irgendwie Allmanns und so. Und das hat die Dr. Natasha Kelly bei meiner Sendung so schön gesagt, sagt du, aber seid ihr nicht die Gleichen, die ganze Zeit sagen, ist doch nicht schlimm, wenn ich sage Z-Soße zu meinem Schnitzel? Also Moment mal, wenn du sagst, das ist nicht schlimm, warum magst du es jetzt plötzlich nicht, wenn es auf dich umgedreht wird? Also das finde ich sehr spannend. Die sagen, also regt euch doch nicht auf wegen dem N-Wort und das ist doch nur eine Soße und so. Aber das stört dich jetzt, dass Leute plötzlich sagen, White People und Weißes und so. Hä? Du bist doch der, der sagt, Z-Soße ist kein Problem. Also da merkt man, dass oft halt auch, das nennt man ja White Fragility, dass die plötzlich Leute ganz verunsichert sind, für die es aber vorher normal war, über Gruppen zu sagen, oder was, lassen wir mal jetzt den Migrationshintergrund weg, dass man so einer Frau sagt, Schätzchen, und komm mal, und ich erkläre dir mal, und du bist eine Frau, muss man das erklären, oder halt auch so ein bisschen so sexistisch, oder die mal eben anfassen, oder so ein bisschen so. Und warum ist das jetzt so ein Problem, wenn man das jetzt einfach umdreht? Also entweder sagst du, es ist falsch, oder du darfst jetzt auch nicht so angepisst sein, dass Leute dass diese Frauen das umdrehen und sagen, ja, die Männer sind halt alle so, hä? Du hast doch gerade gesagt, ist kein Problem, zu sagen, Frauen sind alle halt so. Ja, dann, wenn jetzt bestimmte, ich bin jetzt keine davon, weil ich dieses alle überhaupt hasse, so. Aber wenn jetzt sich jemand umdreht und sagt, ja, Männer, und plötzlich sagt ihr, oh, die nerven mich, die Feministinnen, diese Männer. Aber ihr habt doch 1000 Jahre lang gesagt, Frauen sind alle so, Frauen wollen nur Geld, Frauen wollen Typen mit Ferrari und so. Also die ganze Zeit uns in irgendwelche Kategorien gesteckt und uns auch degradiert, so alle Frauen sind so. Nein, Mann, du bewegst dich in den falschen Kreisen, weißt du? So, das ist für mich eh so ein, habe ich schon mal ein Video drüber gemacht. Für mich ist, wenn du was über jemanden aussagst, ist es immer nur, welche Leute sind um dich herum. Wie oft höre ich von Männern dieses, ja, die Frauen und Geld, die wollen Geld. Und ich denke so, du bewegst dich mit Absicht. Wenn du Bilder zeigst und die ganze Zeit deine Rolex flexst und das, dann wirst du nur diese Art Frauen anziehen, die das geil findet. Nicht nur ich, weil ich jetzt so bin, gehe an der Universität, die würde, wenn ich die dieses Profil sieht, würde sie sagen, warte mal, aber das ist so einer. So, verstehst du? Also die eine Frau, die in ganz, also die ganz andere Sachen turnt in ihrem Kopf, für die es wichtig ist, dass ein Typ Intelligenz ist, oder die kriegst du ja erst gar nicht, weil die wird dein Profil sehen und sagen, das ist so ein Dummer, der so seine Muskeln gerade so zeigt und dann sein Auto und dann seine Dings. Das ist so ein Dummer, auf den gehe ich nicht ein. Also was passiert? Er ist nur von dieser Art Frauen umgeben und kommt dann zu dem Schlussbild, so sind Frauen. Ja, hallo, weiß ich ja, also wenn ich ein bestimmtes den Frau nur catche, du hast eine Mausefalle gelegt mit Geld. Ja, dann geht doch nur die Maus da rein, die auf Geld abfährt. So die Maus, die lieber ein Stückchen Käse will, die kommt bei dir nicht rein. Wie soll ich es anders erklären, Alter? Und das ist für mich deswegen ein großes Zeichen von der Dummheit. Übrigens auch Frauen, die so denken, ne? Frauen, die sagen, die Männer sind alle so, die Männer sind so. Dann habe ich oft das Gefühl, ja, aber du catchst eine bestimmte Art und, weißt du, nicht so. Aber wenn ich den 400. Mann anziehe, der ein bestimmtes Schema hat, weißt du, und dann etwas zum Beispiel so und so, außer ich werde mit Gewalt oder durch Manipulation da reingezogen. Aber wenn das nicht der Case ist, wenn ich jetzt immer sage, ja, ich habe immer so Typen, die dann zu mir sagen, du hast keine Rechte und du darfst nicht reden. So, aber wenn ich mich doch vorher mit dem gedatet habe viermal, vorausgesetzt, ich bin frei, ne? Und der hat mir jedes Mal gesagt, weißt du, in meiner Welt dürfen Frauen nicht reden. Ja, dann würde ich doch dann sagen, okay, mit dir komme ich nicht zusammen. So, dann kann ich nicht jedes Mal mit so einem Typen zusammenkommen und dann sagen, aber Männer sind alle so. Ja, nee, es gibt zigtausend Typen, die nicht so sind alle. Außer, wie gesagt, wenn wir jetzt von Rechten sprechen und das ist ja eine misogyne Gesellschaft, wo Männer andere Frauen, überall übrigens, Männer halt anders gesehen werden, andere Freirechte haben, für die gleichen Sachen anders bewertet haben, teilweise anders respektiert werden. Das aside sagt es für mich immer was über dich aus, was ziehst du für Leute an, in welchen Kreisen bewegst du dich. Das sagt nicht was über 3 Milliarden Frauen aus, die jetzt alle so sein sollen, weil du diese Gruppierung anziehst und nicht nur anziehst, sondern selber angelockt hast. So. Flash, Ferrari und Ding und sag das, dann kriegst du halt auch nur die Form von geldgeiler Frau. So, ich check, manchmal check ich Menschen nicht, also ich check sie nicht, weißt du, so, ich check's nicht. Aber ich will dir diesen Satz, weil dein Podcast davon handelt, weil du mich gefragt hast, ob ich noch den gleichen Stand-up mache wie früher. Ich sag ja bei meiner Show seit neuestem, sage ich, ich habe für mich, und den möchte ich so weitergeben, so den Key Happiness gefunden, auch wenn ich das nicht immer so, die Theorie sich nicht immer gleicht mit, wie ich mich fühle. Mhm. Aber Leute sagen ja immer, Glück musst du in dir finden und Glück musst du bla und so. Und das passt sehr gut zu deinem Podcast, weißt du? Ich finde es dann immer so kitschig. Das ist sicherlich richtig, aber es ist so ein kitschiger Satz. Glück ist in dir. Stimmt, aber trotzdem, wenn ich mich jetzt nicht so fühle, wie finde ich das denn in mir? Also was kann ich tun? Ich will immer bei so Selbsthilfeaspekten, freut mich immer, wenn mir jemand den konkreten Schlüssel gibt. Also was soll ich konkret, wenn ich morgen früh aufwache, was soll ich machen? Und ich habe gemerkt, und das habe ich auch schon oft gelesen, das ist sicherlich nicht von mir, ist, dass das, was einen Menschen am allerglücklichsten macht, am wirklich unfassbar glücklich macht, ist Wachstum. Der Mensch ist ausgelegt auf Wachstum, als Kollektiv und als Individuum. Wir wollen wachsen, wir wollen mehr, wir wollen fliegen können, wir wollen über die Ozeane. Und Wachstum ist nicht immer Geld oder Fame oder so, ja, Geld erleichtert. Ich will das gar nicht delegitimieren, wie du dich fühlst, wenn du arm bist. So bist du in einer anderen Situation, als wenn du reich bist. Ganz klar. Aber was ist der Grund, dass du einem Menschen alles gibst? Du gibst dem alles. Du gibst dem heute, ich frage dich, was ist dein größter Wunsch, Melvin? Und ich sage jetzt wirklich auch wirklich atypische, also wirklich so unmögliche Sachen. Also im Sinne von, du sagst, ich habe einen geliebten Menschen, der ist gestorben, wenn der wieder am Leben wäre. Plus, das ist meine Traumfrau und ich hätte gern die 3 Kinder und beruflich möchte ich gern das und das Geld und das so. Und ich gebe dir jetzt das alles, inklusive den Menschen, der wieder auferstanden ist, okay? Also alles, wo du denken würdest, wenn ich das hätte, also da ist dann ein Check dahinter. So.
Und was jetzt?
Genau. Wie lange, du wirst erstmal super glücklich sein, du wirst fliegen, aber wie lange hält das? Sagen wir, wenn du sehr gut bist, hältst du es vielleicht, sagen wir 6 Monate, sagen wir ein Jahr. Wahrscheinlich sind es ein paar Wochen, aber ich sage jetzt ein Jahr. 2 Jahre meinetwegen. Wenn das Hype, wenn dieser Hype-Gefühl weg ist, diese große Anfangsfreude kommt, genau das, was du gerade gesagt hast. Und was jetzt? Dann kommen neue Wünsche. Plötzlich kommt, okay, ich habe diese tollen, das, bei der Show sage ich das so ein bisschen so, sage, okay, ich habe diese wundervollen 3 Kinder, aber die sind ein bisschen dumm. Hätten die nicht ein bisschen intelligenter? Sage, ich habe diese super tolle Frau, aber ehrlich gesagt, wenn sie jetzt noch irgendwie das und das besser könnte oder so umgekehrt, ich habe diesen fantastischen Mann, wenn er jetzt noch kochen könnte, wenn er jetzt irgendwas... Irgendwie, du wirst sagen, oh toll, dieser Mensch ist wieder am Leben, die geliebte Oma ist wieder da. Aber wenn sie jetzt noch ein bisschen fitter wäre, damit ich mit ihr spazieren gehen könnte, was auch immer, es wird ein und jetzt kommen. Und deswegen ist das, was Menschen am glücklichsten macht, nicht, dass diese Wünsche in Erfüllung gehen, sondern Wachstum. Wir Menschen lieben es, wenn wir irgendwas, was wir nicht konnten, irgendwas, was wir nicht hatten, plötzlich haben. Und es kann sein, dass du einfach sagst, ey, ich hatte Todesangst vor Spinnen. Todesangst. Und wir Menschen oft, wir vergessen das, wie wir mit kleinen Dingen wachsen können. So. Und jetzt habe ich mich neurolinguistisch programmiert. Ich habe mir jahrelang gesagt, Spinnen sind süß, Spinnen sind süß. Und obwohl ich die angeguckt habe, dachte, oh, sieht ein bisschen eklig aus. Aber nein, ist süß, ist süß. Und ich sage dir, nach 2 Jahren, nach 3 Jahren, es wird ein bisschen dauern, wirst du in der Lage sein, die kleine Spinne an ihren Vorderbeinchen zu nehmen und mit ihr zu tanzen und sagen, ich finde die so süß. So. Und solche kleinen Dinge, ist also, ob du jetzt sagst, ich lerne ein Instrument, ob du sagst, ich konnte vorher nicht das, jetzt kann ich das. Ich konnte kein Basketball so swingen, na, jetzt kann ich das. Ich konnte das. Wir Menschen lieben Wachstum. Ey, das konnte ich nicht, das kann ich jetzt. Das hatte ich nicht, das habe ich jetzt. Und das ist der Schlüssel zum Glück. Und dieses Gefühl zu haben, nicht stehen zu bleiben und zu wachsen, nicht money-wise, auch, das kann auch on top kommen, das kann Money sein, es kann Erfolg sein, es kann in der Liebe sein, egal was, aber dieses Gefühl, something ändert sich, so. Und das ist, weil du sagtest, meine Shows haben sich verändert und so und das oder auch, was ich überhaupt will oder was ich als Künstlerin will, ich hasse es, stehen zu bleiben. Ich werde ganz, ganz depressiv, wenn alles schön ist, aber ich stehe. Und ich denke, okay, toll, jetzt ist das da und das ist alles schön und super. Ich habe diesen tollen Manager und ich habe das tolle Privatleben und ich habe toll das. Und dann stehe ich da und sage so, und jetzt? Und jetzt? Und ich bin ganz schlimm. Ich bin dann so, alles hinschmeißen nach New York, weißt du? Also ich bin dann das, was wahrscheinlich auch nicht gut ist. Aber weil ich ständig dieses Gefühl von Veränderung und Wachstum haben möchte. Und das ist auch so mein Key, weißt du? Und das ist, glaube ich, auch, wenn du dann das machst und dann auch stetig bist, dann ist auch die Authentizität. Und am Anfang sagen vielleicht die Leute, hä, die macht jetzt das oder der ist jetzt dahin gezogen oder Melvin macht jetzt diesen Podcast, aber was hat das jetzt mit Schuhen zu tun oder umgekehrt, der macht jetzt Schuhe, hat der nicht einen tollen Podcast gemacht? So. Aber was dann passiert ist, du gehst vor und nach 1, 2, 3 Jahren funktioniert es und die Leute folgen dir. Vielleicht auch nach 5 Jahren, vielleicht auch nach 8 Jahren. Oder die Leute folgen dir nicht, aber du findest deine Erfüllung darin, zu sagen, ey, wie cool, ich mach das gerade, ich wachse gerade darin. Und das erzähle ich im Moment bei meinen Shows ein bisschen ausführlicher. Und ich kriege die meisten Nachrichten zu dem Thema. Also die schreiben mir, Nisa, die Stelle mit dem Wachstum, das hat mir so viel Kraft gegeben, das hat mir auch vor allem so eine klare Richtung. Ich bin am nächsten Tag aufgewacht und dachte, ich fange an mit Klavier. So. Und wir Menschen sind so, dass wir dann auch ganz schnell wieder locker lassen. Weißt du, so, das doch nicht und das hat mich jetzt doch gelangweilt. Trotzdem, versuch immer in 2 Jahren von jetzt, in 5 Jahren von jetzt, einfach Dinge, die du jetzt, die jetzt noch zu deinen Schwächen zählen, im Sinne von, die Ängste habe ich, dass die in 5 Jahren nicht mehr da sind. Solange das, und wir sprechen jetzt von gesunden Menschen, ne? Also ich meine jetzt nicht, wenn jetzt man zum Beispiel klinisch depressiv ist, dann brauchst du einen Arzt, einen Therapeuten, irgendwas. Aber in dem, wo du ein gesunder Mensch bist, der einfach noch auf der Suche ist, dann versuch zu wachsen. Das ist so ein
Tipp. Ja, es ist, ich glaube, das ist ein mega
Schlusswort.
Mega Schlusswort, weil ich habe mir schon gedacht, so, ich werde sehr wenig Redeanteil haben und ich muss auch gar nicht so viele Fragen mir aufschreiben, weil du wirst so viel vorwegnehmen. Und das ist auch super. Ich glaube, gerade jetzt auch dieses Thema, was du am Ende angesprochen hast, super inspirierend und super wichtig, glaube ich auch, dass Leute sich damit beschäftigen und dass es denen auch irgendwo gesagt wird.
Ja.
Auch von erfolgreichen Leuten, dass die eben auch sagen, ey, auch mich macht es unglücklich, wenn ich stehen bleibe. Auch jetzt,
Wahnsinnig.
Auf dieser Stage, ja. Wo ich bin, ich möchte auch immer noch weiter. Und das ist eben nicht nur monetär, sondern oder nicht nur mit irgendwelchen Preisen verbunden oder so, sondern es braucht eine Veränderung und irgendwie eine positive Veränderung.
Ja, genau.
Und,
Jim Carrey hat das sehr lustig bei einem Award gesagt, hat er gesagt, er hat den Emmy bekommen und kam so raus und meint so, Golden Globe, und dann kam er raus und meint so, ich bin nicht nur Jim Carrey, ich bin 2-times Golden Globe Winner Jim Carrey, weil er hat sich lustig gemacht über diese Stimme, weil diese Stimme, die Intro-Stimme sagte, und hier kommt 2-times Golden Globe. Und dann hat er diese menschliche Schwäche so lustig erzählt, die Schwäche davon, dieses nicht zufrieden zu sein oder zu denken, mit dem nächsten Award bin ich besser. Und er rauskam und sagte, und wenn ich nachts schlafe, when I sleep at night, ich
Mensch.
Bin... Nee, er sagte so, when I sleep at night, I don't dream a regular dream. So, ich träume keinen normalen Traum. I dream about being 3-times Golden Globe Winner, Jim Carrey. Und dann lachen, du siehst im Publikum Denzel Washington und so, wie die sich alle kaputt lachen, weil er sich lächerlich darüber macht. Weil so ist es. Du hast 2 Awards, du willst 3 Awards. Du hast 3 Awards, du willst 4 Awards. So. Aber dieses Wachstum ist nicht in Awards, so, sondern es ist in kleinen Dingen, die du für dich herstellen kannst. Und klar kann auch ein Award sein, hey, toll, genauso wie, oh, dicke Gehaltserhöhung, irgendwas, ist auch toll. Aber im Endeffekt kannst du Wachstum mit vielen Sachen herstellen, auch mit kleineren Sachen, auch mit Sachen, die dich mehr erfüllen. So. Ich halte die Klappe.
Mega.
Ich sehe schon mehr
mega.
In den
Augen. Richtig gut.
Ich halte die Klappe.
Enisa, vielen, vielen Dank dir, dass du dabei bist, dabei warst, viel mit uns geteilt hast. Und ich bin gespannt, was du in Zukunft alles noch machen wirst.
Ich bin
und
gespannt,
wir werden
was
das natürlich
in Zukunft alles machen
verfolgen. Danke dir.
Danke dir. Ciao.
Das war Normal Gets You Nowhere. Und wenn du dich durch dieses Gespräch inspiriert fühlst, dann bewerte den Podcast doch bitte und teile ihn mit deinen Freunden, damit auch sie davon mitbekommen. Ich freue mich jedenfalls über dein Feedback. Mach's gut und bis bald.